Welchen Auftrag hat mein Leben? So ist diese Predigt überschrieben. Und wir haben uns in den vergangenen Wochen ja mit den Zielen Gottes für unser Leben auseinandergesetzt. Sie haben das in der Lektüre des Buches 40 Tage Leben mit Vision getan oder sind auf der Strecke geblieben, wie auch immer. Wir haben uns damit beschäftigt, was es bedeutet, Gott von Herzen zu lieben. Das erste Lebensziel, was uns vorgestellt wurde. Was es bedeutet, dass Gott uns dazu berufen hat, Gemeinschaft aufzubauen und zu bewahren. Was es bedeutet, Jesus ähnlich zu werden als drittes Lebensziel. Und was es bedeutet, anderen Menschen zu dienen und darin Gott zur Verfügung zu stehen. Und heute geht es um den Auftrag Gottes, der ausgerichtet ist, so wie das Gebet eben von Friedberg, einen geweiteten Blick nach Deutschland in die Welt zu werfen und zu sagen, unser Herr beruft uns, dass wir seinen Auftrag, mit dem er in diese Welt kam, weiterführen. Dass wir Menschen gewinnen für ihn. Ich bekam eine E-Mail in dieser Woche von Charlotte Schwendi aus Moskau, die manche von Ihnen vielleicht kennen, eine Missionarin von Campus für Christus. Und sie schrieb darin so eine Begebenheit, ich glaube, der letzten Woche, in der sie eine Tasche im Bus hatte stehen lassen und dann war der Bus weggefahren und sie fand einen sehr netten und hilfsbereiten Busfahrer, der mit ihr durch halb Moskau fuhr, um diese Tasche wieder zu ergattern. Und sie sagte, sie hätte zwar viel Zeit dabei verloren, aber dieser Mann sei sehr nett gewesen und sie hätte ihm das ganze Evangelium erklärt während dieser Zeit. Und ich möchte Ihnen sagen, heute Morgen, diese Predigt richtet sich nicht an alle von Ihnen. Es richtet sich nicht an solche Menschen, denen es eine Freude ist, Menschen von Jesus zu erzählen, die nichts Größeres und Schöneres kennen, als mit Menschen über den Glauben zu reden. Und die sagen, ich bin dafür Feuer und Flamme. Und die sagen, das ist so ein Herzensanliegen bei mir, das kommt von ganz alleine, da brauche ich gar nichts für zu tun. Die könnten jetzt weghören oder schon Waffeln essen gehen oder etwas lesen. Ja? Für sie ist diese Predigt definitiv nicht geeignet, denn das wissen sie schon, was ich sage. Diese Predigt ist für die, die immer ein schlechtes Gewissen haben, wenn es um solche Fragen geht. Die immer denken, ja, ich habe, wenn überhaupt, nur andeutungsweise mal gewagt, mit Menschen über den Glauben zu reden. Ich habe noch nie einen Menschen zu Christus führen können. Ich bin kein Evangelist. Mir ist es super peinlich, wenn zu irgendeiner Aktion eingeladen wird und ich vielleicht sogar noch gefragt werde, ob ich da mitmachen soll. Das ist nicht mein Ding. Wenn Sie das sagen, dann ist diese Predigt für Sie. Und ich habe einen Text dazu, der vor dem Pfingstereignis direkt liegt. Jesus ist noch mit seinen Jüngern zusammen. Er ist auferstanden, als Auferstandener seinen Jüngern begegnet. Und dann kommt er für eine ganze Zeit noch, um Gemeinschaft mit ihnen zu haben und erklärt ihnen alles Mögliche über das Reich Gottes. Und dann zuletzt gibt er ihnen einen Auftrag und sagt, ihr sollt noch eine Zeit lang warten, bis ihr diesen Auftrag ausführt. Und das finden Sie in Apostelgeschichte 1, die Verse 4 bis 8. Wenn Sie eine Bibel dabei haben, lade ich Sie ein, das mit aufzuschlagen. Apostelgeschichte 1, die Verse 4 bis 8. Als Jesus wieder einmal bei ihnen war und mit ihnen aß, schärfte er ihnen ein, bleibt in Jerusalem und wartet auf den Heiligen Geist, den mein Vater versprochen hat. Ich habe euch sein Kommen angekündigt, als ich euch sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet schon bald mit dem Geist Gottes getauft werden. Die Versammelten, also die Jünger Jesu und Jüngerinnen, fragten Jesus, Herr, wirst du dann die Herrschaft Gottes in Israel wieder aufrichten? Jesus antwortete, mein Vater hat festgelegt, welche Zeiten bis dahin noch verstreichen müssen und wann es soweit ist. Ihr braucht das nicht zu wissen. Aber ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und dieser Geist wird euch die Kraft geben, überall als meine Zeugen aufzutreten. in Friedberg, in ganz Deutschland und bis an das äußerste Ende der Erde. Also im Originaltext steht in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis ans äußerste Ende der Erde. Als Jesus das gesagt hatte, danach wurde er zu Gott dem Vater ihnen enthoben, Himmelfahrt Jesu. Und tatsächlich machen die Jünger und Jüngerinnen genau das, was Jesus hier angewiesen hat. Sie warten ab. Sie warten auf Pfingsten. Sie warten darauf, dass der Heilige Geist kommt und damit auch diese Kraft kommt, von der Jesus gesprochen hat. Gesandt wie Jesus. Gesandt wie Jesus. Wir wollen uns anschauen, wie Jesus diesen Auftrag, diese Sendung für uns versteht. Ich denke, wir müssen uns dieser Frage stellen, wie Jesus sich das vorgestellt hat, wie wir seine Zeugen sein sollen. Wenn hier davon steht, dass wir seine Zeugen sein sollen, im unmittelbaren Umkreis, in der weiteren Umgebung und auch bis an die Enden der Erde. Und wie wir diesen Auftrag ausführen, vielleicht ohne als Wahnwitzige wahrgenommen zu werden, obwohl es vielleicht ein bisschen Verrücktheit uns manchmal nicht schaden würde. Gesandt wie Jesus. Jesus hat das einmal so ausgedrückt, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. In gleicher Weise, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und dazu der erste Gedanke, wir sind berufen, Zeugen zu sein und nicht Vertreter. Wir sind berufen, Zeuge zu sein und nicht Vertreter. Sehen Sie einen Vertreter, der irgendetwas verkaufen will oder irgendwelche Abschlüsse machen will, der ist natürlich daran interessiert, dass er ein Resultat hinterher vorweisen kann. Sonst ist das für ihn uninteressant, seinen Job zu tun, seinen Auftrag auszuführen. Er muss Abschlüsse vorweisen können, Geschäftsabschlüsse, muss zeigen können, dass er Erfolg hatte in der Vermittlung. Und da ist ihm vielleicht auch jedes Mittel recht, um das hinzubekommen. Und wenn Sie hier darauf geachtet haben, wie Jesus formuliert, dann merken Sie, er sagt, ihr werdet meine Zeugen sein, nicht ihr sollt meine Zeugen sein. Ihr sollt euch anstrengen, ihr sollt einiges hinterher vorweisen können, sondern Jesus sagt, das ist etwas, was in eure Neugeburt als Menschen, die mit Jesus Christus leben, hineingelegt ist. Ihr werdet meine Zeugen sein. Wenn der Heilige Geist bei euch ist, dann werdet ihr das tun. Und wenn wir uns anschauen, wie Jesus mit seinen Jüngern vorgegangen ist, als er sozusagen sie geschult hat, als er ihnen gezeigt hat, wie sie von ihm und von der Herrschaft des Reiches Gottes reden können, da hat er sie so in die verschiedenen Dörfer geschickt, in ihrer Umgebung, und sie sind dorthin gegangen. Und Jesus hat ihnen dazu dann Anweisungen gegeben. Und eine sehr überraschende Anweisung ist, dass sie wirklich nur als Zeugen gesandt waren. Jesus sagt seinen Jüngern, ihr sollt den Leuten sagen, die Herrschaft Gottes hat angefangen. Und wenn die Leute da nicht drauf hören wollen, wenn sie das nicht interessiert oder sie euch abweisen, dann geht einfach weiter. Ihr braucht euch da nicht drum zu sorgen, was daraus wird. Ihr müsst jetzt nicht da eure Überredungskünste spielen lassen. Nein. Ihr sollt bezeugen, was ihr gesehen und gehört habt. Ihr sollt bezeugen, dass wirklich Jesus gekommen ist. Und dann geht ihr einfach weiter. Ihr geht weiter zum nächsten Dorf, zu den nächsten Menschen. Ich denke, wir sind wirklich als Zeugen berufen und nicht als Vertreter. Ich hatte kürzlich ein Gespräch mit einem Bekannten, und der versuchte also bei allem, was er so auch erfragte über hier die Gemeinde oder über Kirche und Gemeinde im Generellen, immer so eine spitze Bemerkung so einzuflechten, versuchte immer so ein bisschen auf Kontra zu gehen und mir nachzuweisen, dass das ja alles sowieso Humbug ist. Und das Gespräch fand eigentlich da seinen Abschluss, wo ich freundlich zu ihm sagte, also ich würde ihn herzlich einladen, dass er einfach mal kommt und sich selber davon ein Bild macht. Er solle sich das doch einfach mal anschauen. Es war ganz schlicht und freundlich ihm gesagt. Und das war so etwas, wo für mich klar wurde, ich bin tatsächlich jetzt nur ein Zeuge dafür, was Christus tun kann oder was er tut. Und ich muss ihn nicht überzeugen oder überreden oder ihm durch Argumente deutlich machen, dass es doch etwas ganz Wichtiges für sein Leben ist. Aber ich kann ihm bezeugen, dass es Sinn macht, hier hinzukommen und einfach mal ein offenes Herz sich schenken zu lassen, zu bekommen, um hier zuzuhören. Der zweite Gedanke. Wir sind berufen, die Sendung von Jesus weiterzuführen, bis er kommt. Jesus hat das ja so ausgedrückt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch in gleicher Weise. Und wenn wir uns das anschauen, wie hat Jesus das eigentlich gemacht? Wie ist Jesus vorgegangen? Dann merken wir, dass zu dem, was Jesus von Gott bezeugt oder von Gott sagt, dass da tätige Liebe und Hinwendung zu den Menschen dazukommt. Und dass das bei Jesus ein ganz deutliches Signal ist, der Liebe zu den Menschen, der Hinwendung zu den Menschen. Und dass er in ganz deutlicher Weise ihnen zeigt, ich bin für euch. Ich bin für euch da. Und deshalb glaube ich, dass ein ganz wichtiges Element in dem, was unsere Sendung, unser Zeugesein ausmacht, darin besteht, dass wir glaubwürdige Liebestäter sind, dass wir glaubwürdige Menschen sind, die gerne anderen Gutes tun und ihnen gerne helfen, und auch wieder unabhängig vom Resultat, unabhängig davon, ob ein Mensch das besonders wertschätzt oder nicht. Ich erlebte das jetzt kürzlich, dass eine Frau recht erstaunt war, dass ich mich bei ihr entschuldigte. Das ging irgendwie um eine Sache so zwischen Eltern in der Schulklasse. Da war was schiefgelaufen. Und ich habe mich bei ihr entschuldigt für ein Verhalten meinerseits. Und ich merkte, dass das für sie sehr überraschend war oder auch vielleicht entwaffnend. Etwas, womit sie nicht gerechnet hatte. Und ich glaube tatsächlich, dass wir an manchen Stellen es sehr schlicht ist, wie wir Christus bezeugen, dass wir es auf sehr schlichte Art und Weise bezeugen können, was wir leben und was wir von Gott empfangen haben. Denn das, was wir empfangen haben von Gott, ist Liebe und Vergebung. Und das ist etwas, was wir auch im Übermaß haben, um es anderen Menschen zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie an Zeugen denken, egal in welchen Belangen, ob bei einem Verkehrsunfall oder irgendetwas anderem, dann ist nicht entscheidend, ob der Zeuge sehr beredt ist und sich sehr gut ausdrücken kann, sondern entscheidend ist, ob er glaubwürdig ist. Entscheidend ist, ob man dem Glauben schenken kann. Und ich glaube, das ist für uns auch so. Wenn wir die Sendung, zu der Jesus uns aufruft, weiterführen, dann ist unsere Glaubwürdigkeit entscheidend. Nicht, dass wir die schönsten Worte haben. Und wir merken in diesem Text, das Entscheidendste, der Fokus, den Jesus hier hineinlegt und seinen Jüngern sagt, darauf müsst ihr warten, sonst hat das alles gar keinen Sinn, was ihr anfangt. Das kommt jetzt. Berufen in der Kraft des Heiligen Geistes. Berufen in der Kraft des Heiligen Geistes. So sind wir gesandt wie Jesus. Jesus sagt, wartet darauf, dass der Heilige Geist kommt. Und erst in dieser Kraft, erst wenn ihr den Heiligen Geist empfangen habt, erst dann werdet ihr Zeugen sein. In dieser Kraft seid ihr berufen. Und deshalb glaube ich, dass wir tatsächlich in der Kraft des Heiligen Geistes berufen sind, Zeugen zu sein und nicht in der Kraft des schlechten Gewissens. Oder in der Kraft der Dringlichkeit einer Aufgabe. Sondern wir sind berufen in der Kraft des Heiligen Geistes. Bill und Lynn Heibels aus Chicago, ein Pastor und seine Frau, die beiden beschreiben miteinander, dass sie an dieser Stelle unheimlich viel Streitigkeiten innerhalb ihrer Ehe hatten, dadurch, dass er sagte, wie kannst du erwarten, dass ich dir Händchen halte hier, wegen irgendwelchen Lappalien, und draußen gehen Menschen verloren. Und er meinte das aufrichtig, aber daran wäre ihre Ehe fast zugrunde gegangen, sagen sie. Und ich glaube, dass nicht jede Dringlichkeit und auch nicht jedes schlechte Gewissen von Gott stammt. sondern ich glaube, dass wir tatsächlich in der Kraft des Heiligen Geistes berufen sind, nicht in der Kraft, wir schaffen das schon oder das ist so dringlich und wir müssen etwas tun, sondern in der Kraft des Heiligen Geistes. Wir haben uns Anfang des Jahres sehr stark damit beschäftigt, was es bedeutet, dass Christus in mir lebt. Dass ein Mensch, der mit dem Heiligen Geist ausgestattet ist, Christus in sich hat. Und das bedeutet auch hier erst das Ruhen in seiner Kraft und dann das Gehen in seinem Auftrag. Erst das Kraftschöpfen. Wir merken, dass das ja bei Pfingsten ganz, ganz deutlich uns vor Augen gemalt wird. Erst, sagt Jesus, müsst ihr den Heiligen Geist empfangen und der muss bei euch Wohnung gemacht haben. Und so dringlich die Aufgabe ist, hätten die Jünger sagen können, in dieser Situation hier zu Jesus, warum sollen wir denn warten? Der Auftrag ruft doch und wir sind doch schon ausgebildet und geschult. Worauf sollen wir denn noch warten? Und Jesus sagt, wartet, bis ihr den Heiligen Geist empfangt. Gott hat Zeit genug. Der Teufel hat keine Zeit. Gott hat Zeit genug. Und darum glaube ich, das gilt auch in der Situation, in der wir stehen. Wir haben den Heiligen Geist empfangen, so wie wir zu Jesus Christus gehören. Und trotzdem gehört dieses Kraftschöpfen im Heiligen Geist, dieses Ruhen in seiner Kraft, bevor ich losgehe, dazu. Sonst tue ich das aus nicht in der Kraft des Heiligen Geistes, was ich tue, sondern tue ich das aus einem Antrieb, einem schlechten Gewissen oder aus was auch immer. Gesandt wie Jesus. Der zweite Gedanke, hör auf, im Weg zu stehen. Hör auf, im Weg zu stehen. Das ist vielleicht das Einfachste, was Sie tun können, wenn Sie sagen, also das, was jetzt bis jetzt kam, war mir auch schon wieder ein bisschen zu schwierig. Dann glaube ich, das, was jeder von uns tun kann, ist manchmal aus dem Weg gehen. Manchmal zur Seite treten. Und das möchte ich zum einen an diesem Text hier erklären. Sie haben das vorhin gehört. Die Jünger, als Jesus ihnen sagt, dass sie warten sollen auf den Heiligen Geist, die sagen nicht, oh, das ist ja spannend und wie wird das denn? Sondern sie sagen, Jesus, wir haben da noch ein theologisches Problem. Wir haben noch so eine Frage, die ist bei uns im Jüngerkreis noch umstritten, wie, wann fängt denn jetzt genau die Herrschaft Gottes an? Und manche von den Jüngern hatten sicherlich dabei noch die Vorstellung, dass es ein irdisches Reich Gottes geben würde, in dem sozusagen Jesus in wenigen Jahren wiederkommt und dann ein irdisches Reich aufbaut. Und Jesus sagt darauf, das ist Gottes Sache und ihr braucht das nicht zu wissen. Also er wehrt das ab. Und das war für mich ein Bild dafür, was wir haben sicherlich andere Dinge, mit denen wir manchmal im Weg stehen. Aber ich möchte an drei Beispielen deutlich machen, was es bedeuten kann, aus dem Weg zu gehen. Denn wir erfahren, dass Jesus das auch mal zu den Pharisäern, den damals frommen Menschen, gesagt hat. Er hat gesagt, also das Problem ist nicht nur, dass ihr selbst nicht in das Reich Gottes eintretet, sondern auch noch, dass ihr den Weg versperrt für andere. Und so standen tatsächlich die Frommen zu Jesu Zeit manchmal Menschen, die offen waren für das Evangelium, wirklich im Weg und haben da gestanden und die Menschen konnten zu Jesus nicht kommen, weil da so viele Menschen waren, die wollten einfach nur beobachten und kritisieren und gucken. Und darum zunächst mal dieses, was auch Jesus den Pharisäern vorwirft, ihr müsst selbst hineingehen, bevor ihr anderen bezeugt. In einer Gemeinde sollte Pro Christ durchgeführt werden, eine Evangelisationsreihe, die wir hier auch schon mal hatten. Und dann kam einer derjenigen, bevor die erste Veranstaltung losging, kam einer derjenigen, der als Seelsorgehelfer, also als Berater, sage ich mal, für so Nachgespräche, kam zum Pastor und sagte, ja, also er hätte noch gedacht, bevor er jetzt anderen den Weg zum Glauben erklärt, wolle er sich erstmal selber bekehren. Das hätte Gott ihm klar gemacht. Und das war natürlich eine ziemliche Überraschung, aber ich glaube tatsächlich, dass es das gibt, dass besonders Menschen, die vielleicht so im christlichen Umfeld in Gemeinden groß werden, dass sie das gar nicht so mitgekriegt haben, dass sie letztlich noch keine lebendige Jesus-Beziehung haben. Und dann, bevor es irgendwie darum geht, etwas für Christus zu tun, müssen wir selber von Herzen Jesus aufgenommen haben in unser Herz. Und die Kraft des Heiligen Geistes ist erst da wirklich möglich, dass sie im Leben steckt, wenn ein Mensch wirklich sich Jesus zugewandt hat. Wie kann man das merken? Oder ja, ich denke, ein Indiz ist immer, wenn Sie bei sich selber feststellen, dass Sie über Fragen des Glaubens sehr, sehr schwammig nur reden können. Wenn Sie das sehr unpräzise ausdrücken, dann ist das ein Indiz dafür, dass Ihr Leben noch nicht Christus gehört. Nur ein Indiz. Aber ich denke, dass Sie das bei sich überprüfen können, ob Sie von Herzen schon mal einem anderen Menschen, ob nun Christ oder nicht Christ, völlig egal, vor einem anderen Menschen ausgesprochen haben, dass Sie zu Jesus gehören und dass Jesus Ihr Herr ist, Ihr Erlöser ist. Daran können Sie das erkennen, denke ich, dass Sie diesen Schritt auch von Herzen getan haben. Und insoweit meine ich, dass wir das wirklich auch auf uns beziehen können, einmal in diesem Schritt, aber auch noch einen Schritt weiter. Wenn Jesus den Pharisäern sagt, ihr geht selbst nicht hinein, dann geht das auch in Bezug auf das Leben, was Gott uns schenkt. Wir können letztlich nur etwas bezeugen, was wir selber erleben oder indem wir selber auch zu Hause sind, indem wir leben, was unser Leben durchdringt. Und wir können nicht etwas bezeugen, was sozusagen uns nur oberflächlich tangiert und so ein Hobby ist. Der zweite Gedanke, wie man im Weg stehen kann oder wie man aus dem Weg gehen kann, sei sparsam mit Kritik an anderen Christen. In einem Hauskreis einer Gemeinde wird über eine andere Denomination hergezogen, mal ganz dahingestellt, ob berechtigt oder nicht. Und eine Teilnehmerin wagt es dann erst sehr viel später, also da sie im Hauskreis sich dazu nicht äußern will, ruft sie dann den Pastor an der Gemeinde und sagt, also ich bin unglaublich schockiert darüber, wie hart geurteilt wurde. Unglaublich schockiert. Ich kann da nicht mehr hingehen. Ich glaube, dass wir tatsächlich vorsichtig sein sollten, indem wenn wir andere Christen beurteilen oder über sie uns ein Urteil bilden. Gott fordert uns dazu auf, dass wir die Einheit bewahren und so zugegeben oder berechtigt Kritik auch vielleicht an Großkirchen ist, so müssen wir doch sagen, wir müssen darauf Acht geben, nicht andere Geschwister zu kritisieren. Denn wir wissen, dass in jeder Denomination, beispielsweise in Deutschland, Geschwister sind. Natürlich nicht alle, völlig klar. In großen Kirchen weiß jeder, dass viele, viele Menschen darin sind, die sich Christen nennen und es nicht sind. Aber wir haben auch Geschwister dort. Und deshalb sollten wir vorsichtig sein mit unserer Kritik. Wir sollten offen sein und ehrlich in dem, was wir erkannt haben und wissen. Aber wir sollten nicht hart urteilen, meine ich. Auch damit kann man im Weg stehen, Menschen, die den Glauben suchen. Und der dritte Gedanke, wie man aus dem Weg gehen kann, mache es dir nicht zu gemütlich. Mache es dir nicht zu gemütlich. Die Gemeinde Jesu wird ja manchmal mit einem Rettungsboot oder einer Arche verglichen. Das bedeutet, sie ist in diese Welt hineingeschickt, damit Menschen hineingezogen werden aus dem Meer, aus dem Wasser, das sie umbringt. Und darum wird sie zu Recht, wird Gemeinde verstanden als Rettungsboot. Nun ist es so, dass manchmal in Rettungsbooten es dann passiert, dass das immer mehr, immer bequemer gemacht wird für die Rettungsmannschaft. Wenn Polster eingezogen und dann denkt man, ach, machen wir doch noch eine Küche da rein, dass wir uns auch zwischendurch eine Mahlzeit kochen können. Vielleicht ein Fernseher, wenn mal gerade keine so großen Aufträge da sind. Und so wird Kajüte um Kajüte schöner gestaltet und es kommen auch immer mehr dazu. Das Boot wird immer schöner, kriegt immer schönere Anstriche. Und irgendwann hat man fast vergessen, dass es ein Rettungsboot sein sollte. Da ist Gemeinde dann nicht mehr die Wohnküche, in der alle kommen können, sondern dann ist es so ein Wohnzimmer, das hätten wir doch eigentlich lieber für uns selbst. Da sind wir froh, wenn wir mal unter uns sind. Woran merkt man das? Man merkt das daran, wenn Menschen sich, das hatten wir im JOG, Jugend ohne Grenzen, erlebt oder erleben es immer mal wieder, wenn sich Einzelne über Gäste beschweren, weil sie irgendwelche ungeschriebenen Gesetze bei uns nicht einhalten. Und ich denke, für Gemeinde generell gilt, dass eine gewisse Unsicherheit und eine heilsame Unordnung nötig ist in Gemeinde. Das will ich erklären. Ich bin ja ein Ordnungs- und Aufräumfan, aber an dieser Stelle sei es gesagt, eine Gemeinde muss eine heilsame Unordnung haben. Wo viel Bewegung ist in einer Gemeinde, da kommt einfach Unordnung zustande. Also das sollten wir nicht als etwas Bedrohliches empfinden. Und eine Gemeinde muss eine gewisse Unsicherheit auch haben, wer neu ist oder wer schon länger dabei ist. Ich freue mich ehrlich gesagt immer, wenn jemand mir hier aus der Gemeinde sagt, ich blicke gar nicht mehr durch. Das freut mich, weil es wäre furchtbar, wenn wir ständig in der gleichen Gruppe zusammenglucken. Dafür sind wir nicht da. Das ist nicht unser Auftrag. Insofern ist es manchmal ganz einfach, ein bisschen zur Seite zu gehen. Nicht im Weg zu stehen. Und der dritte Gedanke, steht zur Verfügung. Steht zur Verfügung. Im Neuen Testament wird die Bereitschaft, Zeuge zu sein, sehr deutlich so formuliert, seid bereit zu jeder Zeit darüber Rechenschaft zu geben, was euch Hoffnung gibt. Und hier wird die Verfügbarkeit eines Menschen angesprochen. Die Verfügbarkeit für Jesus, einfach den Glauben zu bezeugen, aber auch hier wieder zu bezeugen, nicht als Vertreter umherzugehen, sondern Gott erwartet von uns, glaube ich, auch gerade von uns, die wir vielleicht sagen, gut, bin nicht ausgesprochen begabt darin, Menschen vom Glauben zu erzählen. Dann erwartet Gott von uns trotzdem dieses zur Verfügung stehen. Und ich glaube, das ist nicht sehr schwierig, wenn wir uns darauf einlassen. Schauen wir uns das genauer an. Gib dem Heiligen Geist Raum. Ich glaube, dass es einen Unterschied macht, ob ich in einen Tag unter der Leitung des Heiligen Geistes hineingehe oder nicht. Ob ich sage, Heiliger Geist, bitte leite diesen Tag. Und dann brauchen Sie nicht zu inszenieren, auch was Ihren Auftrag, Menschen vom Glauben zu erzählen, angeht. Sie brauchen nicht zu inszenieren. Sie sollen dann abwarten, was der Heilige Geist tut und auf was er Sie aufmerksam macht. Ein Freund von mir sagte, ich habe noch nie in meinem Leben ein evangelistisches Gespräch, wie wir das dann manchmal nennen, ein Gespräch über den Glauben, von mir aus begonnen. Und dazu müssen Sie wissen, dass dieser Freund mehrere Gemeinden gegründet hat und dass er viele, viele Menschen zum Glauben an Jesus geführt hat. Aber das Besondere bei ihm war, dass er gab genügend Gesprächsstoff sozusagen her. Also er lebte seinen Glauben sehr verbindlich und sehr klar. Und das heißt, dass Menschen, die ihn wahrnahmen, danach gefragt haben, was macht denn euer Leben aus? Und dann war das für ihn eine Gelegenheit, seinen Glauben an Jesus zu bezeugen. Und ich glaube, gerade bei uns, die wir uns vielleicht schwer tun, von uns aus so gesprächsinitiativ zu sein, ist es wirklich eine Möglichkeit, aber unter der Voraussetzung, dass wir bereit sind, uns wirklich auch in unserem Leben, in unserem Lebenswandel von Gott prägen zu lassen. Denn sonst gibt es natürlich keinen Gesprächsstoff. Wenn Sie so genauso leben wie Ihre Umgebung, dann ist es natürlich logisch, dass keiner daran Interesse hat, was Ihr Leben ausmacht, was Ihre Hoffnung ist. Nach Hoffnung kann Sie nur jemand fragen, wenn er bei Ihnen Hoffnung bemerkt. Und so glaube ich, dass Gott uns tatsächlich gebrauchen will, als Zeugen. Dass wir zur Verfügung stehen, dass wir, und damit meine ich das, wenn ich sage, dem Heiligen Geist Raum zu geben, dass wir tatsächlich warten darauf, was möchte er tun. Und das wollen wir jetzt mal mit einer kleinen Übung tun. Suche nach den kleinen Gelegenheiten, im Namen Jesus etwas zu tun. Sie haben so gelbe Zettel gefunden auf Ihren Plätzen und wir hatten nicht genügend Stifte, aber ab und zu haben Sie da auch einen Stift, müssen Sie ein bisschen teilen. Und ich bitte Sie, dass Sie einmal überlegen Sie einmal, was Gott vielleicht für eine kleine Gelegenheit in Ihrem Leben nutzen möchte, etwas im Namen Jesu zu tun. Und ich meine damit bewusst Dinge, die positiv ausgerichtet sind. Denn manchmal sind wir Christen vor allen Dingen dadurch bekannt, wogegen wir sind. Deshalb würde ich sagen, dass wir solche Dinge, wo wir uns einer Protestaktion anschließen oder etwas Ähnliches, was durchaus notwendig ist, glaube ich, in unserer Zeit, mal nicht nennen, sondern dass sie versuchen, mal etwas zu nennen, auf diesen Zettel sich zu notieren, ein kleiner Schritt, eine kleine Gelegenheit, ein Gebet für einen Menschen, eine Blume für die Nachbarn, ein versöhnliches Wort zu einem Arbeitskollegen, mit dem sie Streit hatten, ein Buchgeschenk für einen Freund, ein freundliches Wort für einen Mitmenschen, eine Einladung zum Gottesdienst oder etwas Ähnliches. Überlegen Sie einmal, vielleicht ist Ihnen schon während des Zuhörens etwas eingefallen, wo Sie in der nächsten Woche Christus bezeugen können. Und wenn Ihnen sowas einfällt, schreiben Sie sich doch auf, stecken Sie sich den Zettel in die Tasche, auf dass Sie ihn dann auch in der Woche wiederfinden und es tun können. Überlegen Sie einmal, ich lasse Ihnen einen Moment Zeit. Es geht bei diesem, was Sie aufschreiben, tatsächlich nur darum, dass Sie eine kleine Gelegenheit aufschreiben, wie Sie Jesus dienen können und da etwas für andere Menschen tun. Vielleicht haben Sie sich etwas notiert. Ich komme zu dem letzten Gedanken unter diesem steht zur Verfügung. Sei vorbereitet, wenn dich jemand fragt. Sei vorbereitet, wenn dich jemand fragt. Ich denke, dass wir oftmals die Schwierigkeit haben, dass wir das wohl wissen, dass wir Christus bezeugen wollen oder auch zur Verfügung stehen wollen, aber wir manchmal uns die Worte mangeln, dass wir nicht recht wissen, wie erkläre ich denn eigentlich, was meinen Glauben ausmacht im Zentrum? Wie erkläre ich einem Menschen denn mit wenigen Sätzen, was wirklich zentral wichtig ist für mich? Und ich glaube, dass an dieser Stelle, wenn die Bibel uns auffordert, dass wir zu jeder Zeit bereit sein sollen, über unsere Hoffnung Rechenschaft zu geben, dann bedeutet das auch, dass ich an dieser Stelle etwas investiere an Vorbereitungszeit, dass ich sage, das ist ein Bereich, in dem möchte ich mich auch schulen lassen, hier möchte ich lernen. Und darum ist es so wichtig, dass wir an solchen Stellen tatsächlich auch Schulungen, die beispielsweise zu so Themen angeboten werden, wahrnehmen. Dass wir uns vielleicht auch mal Leute fragen, bei denen wir merken, die können sehr gut über ihren Glauben reden und Auskunft geben. Damit wir lernen, dass wir tatsächlich in Situationen vorbereitet sind. Und ich glaube, es sind oft ja nicht die großen Dinge, die wir Menschen sagen, sondern manchmal kleine Hinweise auf unseren Glauben. Ich sage Ihnen mal ein paar Sätze, die ich zum Beispiel typischerweise schon mal gesagt habe und die, wie ich finde, sehr simpel sind. Also der Satz, ich bin Christ und das ist für mein Leben wichtig, habe ich schon Menschen gesagt. Oder dass ich habe Menschen gesagt, ich denke, dass die wichtigste Frage unseres Lebens ist, wie wir zu Jesus stehen. Ich habe da gar nichts groß weiter zu gesagt, je nach Gesprächskontext. Oder ja, ich gehe in die Gemeinde in der Pfingstweide oder in die freie evangelische Gemeinde. Auch eine Möglichkeit, dass Menschen Interesse bekommen. Oder schlicht sonntags morgens können wir nicht, da gehen wir in den Gottesdienst. Das ist uns wichtig. Das muss man ja, wenn man in irgendwelchen Vereinen ist, ständig sagen, sowas. Aber es ist eine Möglichkeit, dass Menschen ins Nachdenken kommen darüber, was uns etwas bedeutet, was uns wichtig ist. Ich schließe mit einem Vorgeschmack auf das Buch, das viele von Ihnen ja in dieser Woche, sozusagen in der letzten Woche noch lesen. Dort kommt ein Vermächtnis vor, das Rick Warren, der Autor, von seinem Vater erhalten hat. Und ich empfehle Ihnen, das sehr zu lesen, weil ich glaube, dass das ein Lebensmotto für Sie sein könnte, dieses Vermächtnis. Ich verrate es nicht, damit Sie das Buch lesen. Ich möchte gerne mit uns beten. Sie können dazu sitzen bleiben. Lieber Vater im Himmel, wir wollen noch einmal jetzt gemeinsam zu dir kommen und wir beten darum, dass wir Menschen werden, die wirklich Zeugen sind. Dass wir uns nicht unter einen falschen Druck bringen lassen, aber dass wir zur Verfügung stehen. Ich bete darum, dass du uns Mut gibst, deine Zeugen zu sein. dass du uns schenkst, dass wir nicht Menschen im Wege stehen, die dich suchen. Wir bitten darum, dass du auch in unser Leben hinein auf Dinge hinweist, die ja dem Zeuge sein im Wege stehen. Beschenke du uns. Beschenke du uns auch damit, dass wir das, was wir uns selber vorgenommen haben für die nächste Woche, vielleicht aufgeschrieben haben, dass wir das tun können und dass es Früchte trägt. Amen.